Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert.
Ich bin Andy.
Ich bin Nico.
Und schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Episode 79, dem Badab-Malstrom-Komplex. Was ist das? 27, meine Fresse.
Großartige Zahl.
27, aber es ist bald vorbei, keine Sorge. Für euch ganzen Tauverliebten, wir sind bald durch mit dem Badab-Malstrom-Komplex. Aber tatsächlich mache ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Hi Nico, wie geht's dir?
Moin, mir geht's sehr, sehr gut. Und ich freue mich tatsächlich auf die Folge und vor allem freue ich mich auf dem entgegenfiebernden Finale unserer ganzen BMK-Aufnahmen. Also nicht nicht wie du jetzt, also ähnlich wie du, meine ich, jetzt auch mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Eine Ära geht zu Ende. Wir müssen uns das nächste Großprojekt aussuchen. Aber vor allem, das ist, naja, man baut ja eine gewisse Spannung auf, auch wenn wir den Spannungsbogen fast schon überspannen. Aber das große Finale rückt näher. Das ist schon geil.
Richtig, richtig geil. Und nicht nur das Finale rückt näher, sondern auch unser BMK2-Event in Hamburg am 17. August. Wir hätten noch einen Platz bei den Sezessionisten zu vergeben, also ran an die Maltische und macht doch mal Astral Claws oder Tyrant's Legion. Wenn ihr uns schreibt, verrate ich euch, was ihr da so einsetzen dürft. Da haben wir nämlich eigene Regeln in der Pipeline, die wir beim Sommerfest der Tabletop-Freibeuter das erste Mal präsentieren. Und sobald die fertig sind, könnt ihr die auch bei Magabotato runterladen. Ja, das machen wir. Wie gesagt, ein Platz bei den Sezessionisten noch frei. Badab Progress, bin hier ziemlich eingespannt und spiele momentan lieber Fallout als zu malen. Asche auf mein Haupt, aber ab und zu braucht man auch mal eine kleine Auszeit. Nico, wie sieht's bei dir aus?
Also das mit dem Fallout, ich glaube, das kann jeder aktuell nachvollziehen. Und da kann ich mich auch anschließen. Ich bin nach der Serie am Fallout 4 zocken. Also ich glaube, jeder hat da irgendwie so sein Stelldichein mit der Serie, der irgendwie auch nur einen Hauch von Liebe dafür hat. Aber was den Hobby-Progress angeht, ich habe unverhältnismäßig viele Fortschritte gemacht. Also für meine Verhältnisse vor allem. Also ich habe gerade einen schönen Lauf und den nutze ich aus an allen Ecken und Enden. Ich habe zum Beispiel riesige Fortschritte mit meiner Platte gemacht. Die Killteam-Platte, die dann halt auch auf dem Event zu sehen sein wird. Nein, nicht zum Spielen, doch auch zum Spielen. Ich überlege mir das noch. Nein, wird auf jeden Fall eine Spielplatte sein. Die sieht schon mächtig gut aus. Dann habe ich meine Battlefleet Gothic Minotaurs Flotte, die habe ich jetzt schon komplett grundiert, mit Washes drüber, Next Step wieder ein bisschen hochbrushen. Ja, das geht richtig gut ab. Und nebenbei bin ich auch noch am Malen meines Minotaurs Contemptor. Den habe ich auch jetzt gerade schön weit vorangetrieben. Und rein organisatorisch habe ich mich jetzt für eine 4000 Punkte OPR Space Marine Minotaurs Armee entschieden und habe im System oder online bei Army Forge mir mal eine richtig schöne Liste zusammengestellt. Und das ist halt mein großes Ziel. Bis zum Herbst soll eigentlich diese Armee stehen. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja. Nice,
cool. Also richtig viel Butter Progress.
Klingt fantastisch. Ja, wir starten in die Folge und wir haben euch letztes Mal verlassen, als die Executioners, sag ich mal, das wahre Sicht der Astral Claws erkannt haben und sich den Sezessionisten abgewandt und den Loyalisten zugewandt haben. Und da starten wir auch mit dem Kapitel Tötungsbefehl in 5.319.911 M41. Ja, der gute Huron ist außer sich vor Zorn über den Verrat der Executioners und nimmt eine Vox-Nachricht auf, welche im ganzen Sektor in der ganzen Mahlstromzone, in allen Bereichen, wo die Sezessionisten noch, sag ich mal, in den Machtverhältnissen irgendwo präsent sind, läuft diese Vox-Nachricht immer und immer wieder über alle Lautsprecher und auf allen Kanälen. Und mit ihr verkündet er, dass die Astroclaws und ihre Verbündeten von nun an nicht mehr Teil des Imperiums sind. Also bis hierhin war er ja immer noch so, ey, ich mache hier mein eigenes Imperium. Das ist das Beste für die Menschheit. Ich habe die Cojones, ich weiß, wie es abgeht. Wir brauchen hier mal eine Reform. Aber jetzt hat er tatsächlich gesagt, okay, wir sind nicht mehr Teil des Imperiums. Und das Imperium sei ein korrupter, rottender Sarg, welcher nur noch für eine tiefe, feuchte Grube in der Erde taugt und kein souveräner Staat zum Schutz der Menschheit. Ja, mit dem abschließenden und berühmt-berüchtigten Satz, die Starken sind allein am allerstärksten, beendete er diese Nachricht und schwor bis zum bitteren Ende seine und die Freiheit seiner Verbündeten zu verteidigen. Also ein echter Freiheitskämpfer im Sinne von Menschen, die gerne Nummernkonten in der Schweiz einrichten.
Ein Menschenfreund. Also einer von
richtig guten. Ja. Und dann startete er auch direkt eine neue, groß angelegte Säuberungsaktion, welche Millionen von Tote forderte. Er vernichtete alle verbliebenen imperialen Symbole in seinem Herrschaftsbereich. Also jede Aquila wurde abmontiert oder demonstrativ zerschlagen und hängen gelassen. Dabei wurden dann nochmal die politischen Ränge im Badab-Sektor ausgedünnt, auf extremste Weise natürlich. Und so wurde jeder, der den nach Hurons Aussage den wahren Geist des Krieges hier im Badab-Sektor nicht erkannte, wurde halt umgebracht, totgefoltert und teilweise exemplarisch hingerichtet. Ja, die Astroclaws musterten sich hierbei als die paranoiden Massenmörder, die sie wirklich sind. Und innerhalb von Hurons Domäne stand sogar die Todesstrafe für Sterbliche darauf, wenn sie den blau-silbernen Schlechtern der Astroclaws ins Gesicht blickten. Also, um KIZ zu zitieren, du schaust auf die Erde wie Gott. Ja. Ja, nach einem missglückten Attentatsversuch auf Huron selbst, wurde dann in der Kommandostruktur des Palast der Dorn sogar das komplette Dasein von sterblichen Dienern der Astroclaws verboten. Also im inneren Heiligtum des Palast der Dornen gab es wirklich nur noch Astartes. ja, der Hass konsumierte die Astroclaws quasi vollkommen und verankerte sich in einer Art suizidalen Belagerungsmentalität so tief in ihnen, dass sie den Tod quasi als unausweichlich sahen. Also die haben sich wirklich schon auf so ein letztes Gefecht eingestellt, haben den Badab-Sektor als ihre Domäne auserkoren und haben halt gesagt, alles klar, wir ergeben uns nicht, wir lassen uns nicht gefangen nehmen. Wir sind hier die, die vom bösen Imperium belagert werden und wir ziehen das hier jetzt durch bis zum bitteren Ende.
Ich glaube ja, das ist ja einfach nur eine übertriebene Trotzreaktion.
Wie so ein Zweieinhalbjähriger, kenne ich nur zu gut. Rennt den ganzen Tag in Windeln mit ihrem Bierbauch durch die Gegend, pöbelt alle an, macht nur Krawall.
Sich auf den Boden schmeißen, irgendwie auf den Boden rumtrommeln, so in der Form.
Das Lieblingswort ist Nein und abends gibt es dann Kuss und Umarmung und ist alles wieder gut. Das ist bei Huron nicht der Fall, nur das ganze Schlimme bleibt.
Genau, ach meine Güte. Aber es gibt natürlich auch Entwicklungen auf der Seite der Loyalisten und zwar planen die was. Und zwar planen sie die Invasion des Piraeus-Systems.
Ich glaube, Piraeus
ist. Ist es nicht französisch, sonst würde ich damit besser klarkommen, ist ja logisch. Nein, ich
glaube, Piraeus ist das, was uns am flottesten von der Zunge geht.
Genau. Und zwar 3705, 911 M41 wurde das Piraeus-System am Rande des Badab-Sektors auserkoren aufgrund seiner besonderen Orbital-Mond- und Raumstationen und vor allem auch als idealer Brückenkopf, um das Herz von Hurons Reich als anzugreifen. Und zwar hat nämlich dieses Piraeus-System eine äußerst stabile Warp-Route in den Badab-Sektor oder ins Badab-System, was man natürlich gerne ausnutzen wollen würde. Das wäre einfach perfekt. Um natürlich die davon abzulenken, dass da halt was Großes geplant ist in dem Piraeus-System, starten überall die Minotaurs, Red Scorpions und Executioners teilweise Überfälle, aber auch Hit-and-Run-Actions im ganzen Sektor, um die Kräfte von Huron und seinen Untergebenen möglichst weit in die Länge zu ziehen. Damit die Verteidigung überall irgendwo was zu tun hat und die Kräfte sich nicht an irgendeinem Punkt massieren können, um zum Gegenschlag auszuholen. Der Plan ist nämlich folgendes: Wenn die dünn aufgestellt sind, kann man halt mit einer groß angelegten Aktion vielleicht gut durchbrechen, und das soll jetzt auch der perfekte Zeitpunkt sein, um entschieden von Lord Commander Caleb Cullen, dort jetzt im Piraeus-System anzugreifen. Und zwar wollen die durch eine direkte, durch einen direkten Schiffsangriff, oder die Navy startet, möchte einen direkten Schiffsangriff auf Piraeus 5, auch bekannt als Yarrow-Station, wollen sie angreifen, und zeitgleich wollen die Astartes in Sturmspeerspitzenmanier einen Angriff auf die Mondstation des Gasriesen Kritias angehen, um dort halt zu landen und zu vernichten im Endeffekt. Die frisch eingetroffenen Exorzists bilden die Hauptstreitmacht, auf die Carib Cullen zurückgreifen kann, und er bleibt aber der Oberbefehlshaber an der Spitze der Angriffsstreitmacht. Ja, er möchte das irgendwo auch zu Ende bringen oder zumindest den Hammer schwingen. Der große Plan ist natürlich, einen Überraschungseffekt zu erzielen. Und als sie sich in den Warp aufmachten als groß angelegte Angriffsstreitmacht, also es waren wirklich, wirklich viele Schiffe unterwegs, da gab es auf einmal völlig unverhältnismäßig heftige Warp-Turbulenzen in den Routen und auf den Routen, teilweise sogar mit katastrophalen Gellerfeldausfällen bei einigen Schiffen, die daraufhin natürlich im Warp verloren gingen. Und was mit deren Seelen passiert ist, wissen wir ja nun. Schnabbel die Schnapp, die Nurgle-Dämonen kommen. Nigel-Dämonen.
Oh yeah. Oder? Oder Slanish, ja. Wie der Kenner sagt. Und, was dann auf den Schiffen abgeht, oh, voller die Waldfee dagegen.
Ist das Karton jedenfalls, hingern. Aufgrund dieser natürlichen dieser Turbulenzen fallen die Schiffe aber auch heil geblieben, aber teilweise zeitlich total verzerrt aus dem Warp in dem angestrebten Sektor, aber völlig, also richtig weit am Rande des Sektors, auch da teilweise zeitlich, wie gesagt, total verzögert. Somit ist der Überraschungseffekt, den sie eigentlich erzielen wollten, vollkommen passé, weil sie mehrere Tage brauchen, um sich zu sammeln und dann geschlossen halt in das System vorzustoßen mit natürlich den, ich sag mal, Systemantrieben. Ja, also schien es fast so, als ob der Warp sich auf die Seiten des Tyrannen schlägt.
Oh, 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 oh. Schelm, wer Böses dabei glaubt.
Aber also, wie gesagt, die wirklich gut ausgestattete Flotte wurde auch mit starken Verbänden der Inquisitionsstreitkräfte unterstützt. Die natürlich auch Huron zur Rechenschaft ziehen wollten, beziehungsweise irgendwo den Federkiel schön dicht am Halsansatz ansetzen wollten. Jedenfalls kamen die natürlich mit einer tierischen Verspätung dort an und wurden aber beim Vordringen ins System nur noch leicht verlangsamt durch die Verteidigung. Also es gibt natürlich auch dort, hatte ich ja schon gesagt, berühmte oder bekannte und große wichtige Orbitalstationen und Raumstationen, die hielten tatsächlich die Flotte aber nicht wirklich auf. Was die Flotte hingegen aufhielt, waren Schiffe der Verteidiger, also Raumkreuzer oder vor Ort, Systemkreuzer, Patrouillenschiffe, die in selbstmörderischer Manier, als würde die Klau des Tyrannen an ihrer Kehle ritzen, so sehr stürzen die sich auf die imperialen Streitkräfte und sorgen für natürlich mega viel Schaden. Und parallel ist natürlich auch noch das geballte Feuer der planetaren Verteidigungsstreitkräfte. Nicht Verteidigungsstreitkräfte, sondern der Verteidigungskanonen, also Orbitallaser und Raketen, die dann auch noch die Navy-Flotte zurückdrängt. Die Astartes hingegen starten mit ihrem Angriff auf die Mondstation des Gasriesen Critias. Und so wie es aussieht, ist die ganze Sturmangriff-Aktion ein voller Erfolg. Die Red Scorpions, Executioners und Exorcists krachen in die auf dem Mond befindlichen Zitadellen per Droppod oder werden mit Thunderhawks abgesetzt kommen in ihrer Landungszone an. Daraufhin werden sie massiert angegriffen von tausenden irren Arbeitern und Milizen, die auf sie einstürmen. Ebenfalls wie bei diesen Patrouillenschiffen, die Kamikaze-Angriffe gestartet haben, schien es so, als ob den Arbeitern und Milizen irgendjemand im Nacken sitzt und wenn sie das jetzt nicht tun, dann würden sie einen langsamen Foltertod sterben. So scheint es jedenfalls. Selbstmordattentäter und stürzen sich in die Reihen der Astartes und krude Wahnsinnige mit Gasmasken, die eigentlich gedacht sind für die toxische Luft auf Critias. Die kommen einfach nur mit Schraubenschlüsseln und irgendwelchen Klingen auf die Astartes zugestürmt. Das Einzige, was sie allerdings schaffen, unter der Leitung der Tyrants Legion, sie schaffen es gerade mal, die Astartes in der Landezone zu binden und etwas zu verlangsamen. Zu richtigen Verlusten führt es nämlich nicht auf der Astartes-Seite. Und somit machen halt die Astartes erstmal vor Ort das, was sie am besten können. Die Executioners und Red Scorpions, die fangen an, ein Blutbad in der Landezone einzurichten. Aber dann, was passiert dann? Dann schnappt die Falle des Tyrannen zu.
Ja. Ist so, ja. Dieser Mond ist halt überzogen. Die Plätze, die nicht industrialisiert sind oder von urbanen Geschichten durchzogen, sind halt so außerirdische Wälder, so Urwälder. Und in diesen Urwäldern sind massenweise Bodengeschütze installiert worden, wirklich taktisch sehr sorgsam platziert und da versteckt. Und die feuern auf einmal los, holen halt Thunderhawks vom Himmel und lassen diese brennenden Wracks in die bereits gelandeten Space Marines in der Landezone einschlagen. Also die werden wieder kalt erwischt. Die richten halt dieses Mörderblutbad an den ganzen vollgestörten Wahnsinnigen mit ihren Schraubenschlüsseln und angespitzten Zahnbürsten an. Und auf einmal fallen da die Thunderhawks in ihre eigenen Reihen und Granaten schlagen ein und die werden wirklich festgenagelt in dieser Landezone. Das Schwert von Ordon entkam halt gerade eben so, aber der Strike Cruiser Aleph Agendum, der Exorzist, wurde vom Himmel geschossen, kurz bevor er seine Fracht absetzen konnte. Also die Schiffe der Astartes sind sozusagen immer in den Orbit geflogen und haben halt die Thunderhawks und sowas rausgelassen. Und wirklich ein Space Marine Strike Cruiser wurde dabei abgeschossen. Der ist dann in die Dschungel des Planeten gekracht und hat diesen Teil des Dschungels in ein flammendes Inferno verwandelt. Also wirklich, da ging es halt richtig ab. Wenn ein Space Marine Strike Cruiser, glaube ich, auf der Erde einschlägt,
das macht Löcher.
Spektakel. Wurde auch mal in, oh Gott, das war dieses Ultramarine-Ding, wo die World Eaters und die World Bearers gegen Ultramarines kämpfen im Zuge der McCrack-Campaign da quasi. Oder helfen wir eben auf die Sprünge, war ein Horus Heresy Roman und da stürzt auch ein Strike Cruiser ins Meer und der diese
Flut. Ja, auf jeden Fall. Einfach ich glaube, um sich das also bildhaft richtig vorstellen zu können, ja. Da fällt mir dieser Film ein, ich glaube, Valerian, Stadt der, oder Planet der 1000 Städte oder irgend sowas, oder Planeten, Stadt der 1000 Völker, irgendwie so ein komischer Film. Da ist nämlich auch in der Anfangssequenz auch eine klitzekleine, tauartige Rasse am Strand und genießt ihr Leben. Und währenddessen ist nämlich über deren Köpfen auch so eine Raumschlacht. Und auf einmal stürzt halt auch so ein Raumschiff ab. Und wie das aussieht, das ist der Wahnsinn. Also da ist wirklich, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Also wir wissen ja selbst, wie das aussieht, wenn da so ein Meteorit da runterkommt. Da gibt es ja auch genügend filmische Darstellungen. Und ein Strike Cruiser ist eigentlich die zweitgrößte Space Marine Ausführung eines Raumschiffes. Das ist schon echt ein Riesenbrocken. Ja.
Richtig, richtig krass. Ja. Und da sind halt so Zitadellkanonen. Ich stelle mir das vor wie so eine Kanone, wie so ein Planetarium halt. Die ballern halt immer noch in diese Angriffszone. Und aus diesen Zitadellen auf Kritias brechen halt auf einmal Land Raider und Rhinos aus ihren Verstecken. Ja, mit der Klaue des Tyrannen geschmückt und nahezu in Ordensstärke. Und, hallo, so ein doller Überraschungsangriff der Loyalisten war das nämlich doch nicht. Diese Streitmacht der Astral Claws wird von keinem Geringeren angeführt als Luft-Huron himself. Und ja, Carib Kallen, der auch schon auf der Oberfläche war und diese Streitmacht der Loyalisten anführte, sahen sich einer ganz neuen, dunklen Bedrohung gegenüber. Ja, Huron war neben seiner Raffinesse und seiner Durchtriebenheit als Stratege und Politiker nämlich auch einfach ein Anführer, der am besten direkt von der Front führte. Der Typ ist eine Maschine. Also wir reden hier nicht von irgendeinem durchtriebenen Typen wie Malogorst oder sowas, sondern der Typ, der kann einfach die ganze Bandbreite erfüllen. Ne? Das ist ein Wahnsinnsstratege, Politiker, das ist ein strahlender Anführer und ein richtig, richtig guter
Kämpfer. Ja, nicht ohne Grund ist er ja auch super jung schon hoch aufgestiegen. Und er hat sich ja schon recht früh als wirklich nicht nur solide, sondern einfallsreich in vielerlei Hinsicht bewiesen mit seinen Taktiken. Und da kommt übrigens auch wieder, falls du dich erinnerst, so ein bisschen der Huron durch. Ich erinnere mich nämlich an seinen beliebten Einsatz von großen Kanonen und Vernichtungswaffen. Das war doch ganz am Anfang diese Vernichtungswaffen. Und dadurch halt diese Kanonen, die dann natürlich jetzt aus dem, jetzt nehmen wir mal hier kurz die Büschel beiseite und schießen jetzt mal in den Orbit rein. Ja, das erinnert so ein bisschen an seine
Lieblingstaktik. Als er noch einfacher Astartes war, war er auch bei den
Investoren. Genau, das war. Und später ja auch, um halt den Sektor unter Kontrolle zu halten, den Badab-Sektor, hat er ja auch die Malstromzone, da hat er ja auch den Einsatz von nicht Planetenkillern, aber zumindest Atomwaffen und solchen Sachen ja schon auch gerne gemocht.
Mhm. Ja. Also ist er nicht so zimperlich auf jeden Fall.
Absolut nicht.
Ja, und wir sagten schon, der Warp scheint ihm und seinen Astroclaws sehr wohl gesonnen zu sein. Denn als auf der Planetenoberfläche sein Hinterhalt zuschnappte, brach eine Flotte der Astroclaws und Verbündeten von Menschen befehligten Schiffen versteckt aus dem Warp und fiel den Loyalisten im Orbit von Kritias in die Flanke. Ja, was nun folgte, war die heftigste und nahezu letzte große Raumschlacht des Badab-Konflikts. Das ist halt, das ist quasi das letzte Aufgebot der Sezessionisten. Also man muss sich vorstellen, die Maelstrom Warders haben ihrer Zeit diese Maelstrom-Zone im Griff gehabt und waren halt wahnsinnig flottenbasiert. Ne? Das war wirklich krass, was da an Schiffen unterwegs war. Nur jetzt mit Wegbrechen der Mantis Warriors, mit Wegbrechen der Lamentas, dann noch die Executioners. Das ist halt sehr ausgedünnt. Und das, was da jetzt kommt, ist quasi alles, was Huron noch hat. Das sind viele Raumschiffe, aber es ist auch tatsächlich sein letztes Ass im Ärmel, was Raumschlachten angeht. Ja, die Seraph of Judgment führte die letzte Flotte der einst so unfassbar großen Raumstreitmacht der Sezessionisten an. Ja, Neben der Speerspitze, der auch annektierte Schiffe der Karthager angehörten, also dieses haben wir ganz am Anfang viel drüber gesprochen, so ging das Ganze ja los, dass die Reiche von Karthago sich benachteiligt fühlten und deshalb den ganzen Badab-Konflikt angestoßen haben quasi. Ja, neben dieser Speerspitze bestand die Flotte Hurons aus über 60 Schiffen, was wirklich krass ist. Also das ist wirklich eine große, große Flotte. Was man aber dazu sagen muss, da sind auch Piratenschiffe dabei. Also jetzt nicht im Sinne von Captain Hook, sondern wir hatten schon darüber gesprochen, da gibt's Leute, die handeln offen mit Orks und sowas. Die waren auch alles Teil dieser Flotte. Und die Flotte war zwar gewaltig und auch schlagkräftig, aber verhältnismäßig schlecht organisiert. Und du hattest tatsächlich gleich zu Anfang teilweise Schiffe von irgendwelchen Piraten oder Tyrants Legion, die direkt so kamikaze-mäßig in die Loyalistenflotte geknallt sind. Also die haben direkt ihr Leben über Bord geworfen, um halt Schiffe der Loyalisten zu zerstören und kampfunfähig zu machen. Also das wieder crazy Typen. Also was droht denen, dass das eine lohnenswerte Alternative sei, sein eigenes Schiff in ein anderes zu fliegen?
Das ist auch ein sehr historisch beliebtes Manöver. Ich glaube, damals hatte man gerne die Feuerschiffe benutzt. Und mit der hat man ja, ich glaube, auch haben die Engländer die spanische Armada, die große goldene spanische Armada im Ärmelkanal übelst fertig gemacht, indem sie einfach Feuerschiffe in deren Armada reingejagt haben. Also es hat auch Effekt. Also vielleicht im Raum nicht ganz so krass. Naja, okay, da kann man vielleicht auch größere Bomben in solche Raumschiffe packen, ne?
Ja, aber RAM ist ja auch bei Battlefleet Gothic ein sehr, sehr beliebtes Manöver, ja, sagte mir Double Base.
Ah, ich bin auch schon echt gespannt auf solche Aktionen mit meiner Flotte dann nachher im Sommer. Was ist im Sommer? Ja, Ende Mai soll die Flotte fertig sein. Oh, ich bin gespannt. Mit unserem guten lieben Merlin werde ich dann nämlich schon mal mein erstes Game machen.
Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
Dann, genau, der loyale Admiral Kadava, der mit
ich weiß nicht, ob man das besser Kadava ausspricht.
Kadava.
Wir können ihn auch einfach Kadava nennen. Lass uns ihn Kadava nennen.
Stirbt er? Dann können wir ihn jetzt schon so nennen. Naja, auf jeden Fall der Kadava. Kadava. Der hat auf jeden Fall oder sieht sich einer vernichtenden Übermacht gegenüber. Und wusste auch, dass die Sezessionisten ein leichtes Spiel haben werden. Entscheidet sich dafür, sich zurückzuziehen und sich dann halt neu zu positionieren, also einen neuen Rendezvous-Punkt zu finden, um halt gemeinsam mit den Astartes-Schiffen vielleicht eine neue Strategie oder irgendetwas, sich Zeit zu verschaffen, um eine Strategie zu auszubadowern. Weil so in diesem Moment ist ihm klar, dass Huron beiden Orden oder die beiden Orden, die Red Scorpions und Exorcists, auf dem Silbertablett serviert werden, wenn nicht irgendetwas passiert. Der Admiral zog sich daraufhin vor der anrückenden Sezessionistenflotte zurück und parallel überzeugte er den Captain White Rider, den Flottenmeister der Exorcists.
Wie heißen sie? White Rider.
Auch gut, ne?
Ich bin der weiße
Reiter. Ich kriege immer richtig gute Namen, finde ich.
Ich finde das gut. Man merkt auch, finde ich, immer so, ich meine, so jemand, der so ein Buch verfasst, wie Alan Bly, der muss sich natürlich auch wahnsinnig viele Namen ausdenken. Ja. Ich habe aber das Gefühl, umso weiter die Geschichte vorantreibt, umso bescheuerter werden die
Namen. Oder heißt er vielleicht Wade Rider?
Wade Rider kann auch sein. Ich finde White Rider
super. Ja, doch. Es heißt ja auch bei Rider, White Rider, ist ja genau das so geschrieben. Jedenfalls ist dies der Flottenmeister der Exorzists. Und der möchte natürlich eigentlich sich direkt der Übermacht stellen und mit vollem Tatendrang sich gegen diese Flotte stellen. Aber er sieht auch irgendwo ein, dass der Admiral recht hat und zieht sich oder stimmt dem Plan des Admirals zu und zieht sich schweren Herzens zurück. Bei diesem Rückzug haben die Astartes-Schiffe, die hatten den Vorteil, dass sie halt im Angriffs- oder Invasionsangriffsmodus waren und waren im Fullspeed-Modus. Und die konnten halt tatsächlich relativ gut beschleunigen und nutzten die Anziehung des Gasriesen aus, um halt Fahrt aufzunehmen.
Das ist dieses Slingshot.
Ja, genau. Wohingegen
du fliegst irgendwie so 180 Grad um den Planeten, um die Gravitation oder so mitzunehmen, um dich dann sozusagen wegzukatapultieren.
Ja, genau. So ist es ja auch mit Apollo 13 damals gelaufen. So haben die sich wieder zurückgeschossen. Dasselbe Manöver konnte allerdings die imperiale Flotte oder die normalen imperialen Schiffe nicht so durchführen. Die mussten wenden und sich zurückziehen. Dadurch verloren die natürlich massiv an Schwung. Und ich kenne das so, dass halt einfach die Transporter, die Truppentransporter, die ja meistens in der Mitte einer Schlachtflotte oder eher hinten dran stehen, um halt irgendwann im Bedarfsfall dann ihre Truppen abzusetzen, das sind die langsamsten und manövrierunfähigsten Schiffe. Und die hat natürlich echt ihre Schwierigkeiten. Somit sind auch einige Transporter aus der Formation ausgebrochen. Oder haben sich so langsam gedreht, dass sich die einige Schiffe aus der Sezessionistenformation rausgebrochen haben, um eine Jagd zu beginnen, auf die sich extrem langsam zurückziehende Beute halt zu eröffnen. Dabei zerstört.
Aber wieder. Ja, wieder war das Opfer der Einzelnen. Tatsächlich gut für die Loyalisten, weil es gab zum Beispiel die Gauntlet of Ages und die Kapitänin dieses Schiffes der Loyalisten hat halt begriffen, dass sie das nicht mehr schafft, sozusagen rechtzeitig zu wenden und hat sich den Sezessionisten quasi quer entgegengestellt, mit allem gefeuert, was sie hatte, in dem Wissen, dass sie halt sterben würde, zerstört werden würde, nur um ihren Kameraden Zeit zu verschaffen. Zum Beispiel ein großes Schicksal da.
Genau.
Zu Beginn dieser.
Solche Opfer haben natürlich viele Schiffe gerettet, aber es sind auch Truppentransporter zerstört worden, die vollgestopft waren mit Soldaten, die natürlich gestorben sind, ohne zu wissen, wer ihr Mörder ist. Also es sind wirklich zigtausende imperiale Soldaten und Inquisitionsstreitkräfte draufgegangen bei diesem Wendemanöver. Auf Critia Secundus tobten hingegen die erbitterten Kämpfe zwischen den Astroclaws und ihren, wie eigentlich schon von Anfang an sich in der Defensive befindlichen Feinde, den Red Scorpions und Exorcists, die irgendwie nicht so richtig aus ihrer Landezone herausgekommen sind. Und nun schlugen halt die Astroclaws Dampfwalzen gleich zu und wollen diese loyalen Astartes überrollen.
Ja, und die Astroclaws, Menschenfreunde wie sie sind, haben sie auf ihre menschlichen Verbündete halt überhaupt keine Rücksicht genommen und haben diese quasi niedergetrampelt und also sind wirklich durch mehrere ausgebrochenen Knochen, Fleisch und Blut gewartet, nur um ihre Feinde, die verhassten Exorcists und vor allen Dingen Red Scorpions zu erreichen und sind in einem höllischen Blutrausch in diese reingekracht. Ja, die Red Scorpions sind ja quasi auch schon gebrannte Kinder dieses Konflikts und haben sich auch ihrer puren Aggression ergeben und kämpften wie Berserker gegen die Astroclaws. Während die Exorcists, die ja noch relativ frisch in diesem Konflikt sind, typisch für ihren Orden, mit einer Seelenruhe im Angesicht der Vernichtung kämpfen. Da sind die Exorcists halt sehr berühmt für. Und ihr werdet auch bald mehr über die Exorcists erfahren, weil die Astartes-Folge über diesen fantastischen und wirklich kruden und wirklich finsteren Orden steht in den Startlöchern. Danke an Dennis hier mal an dieser Stelle. Kommt bald, wenn nicht sogar als nächste Folge nach dieser. Ich weiß nicht, was deine Titanfolge macht, aber das spielt ja jetzt hier auch gar keine Rolle. Als nächste Bad-Up-Auskupplung kommt auf jeden Fall die Folge über die Exorcists.
Genau.
ja, wie Götter aus längst vergessenen Mythen prallten die Kräfte aufeinander. Und Huron fuhr wie ein Donnerschlag durch die scharlachroten Exorzists, immer mit seinem Ziel in den Augen, Carob Cullen und seine Red Scorpions. Ja, wer auch in dieser Schlacht vertreten ist, ist Zavarin Loth, der oberste Skriptor der Red Scorpions, der mit wirklich richtig crazy Psyker-Actions da kämpft wie die besenkte Sau. Silas Albarek kämpft gegen Astral Claw Cybot, den altehrwürdigen Kleitor, über den gibt's auch so richtig krasse Doppelseiten in den Butterbüchern und sowas, ist halt so einer der ältesten und heftigsten Cyborgs der Astral Claws und schafft's nachher zwar selber komplett zerschlagen und mit gebrochener Rüstung diesen Kleitor auszuschalten, also er schafft's wirklich, dem den Stecker zu ziehen und ihn da kampfunfähig auf dem Schlachtfeld stehen zu lassen, aber dabei erleidet er selbst wirklich, wirklich schlimme Verwundung. Am Höhepunkt dieser Schlacht wirklich angetrieben durch Wut und Hass, wirklich überall schlagen Bomben ein, alles brennt, überall ist nur Blut und Zerstörung, treffen tatsächlich Huron und Carob Cullen inklusive ihrer Leibgarde aufeinander und stellen sich gegenüber in diesem Inferno aus Feuer und Blut. Huron seinerseits griff mit übermenschlicher Schnelligkeit an, also sogar übermenschlicher Schnelligkeit, schneller als ein Astartes eigentlich sein sollte. Und die beiden Titanen waren ein Wirbelsturm aus Keramit und Klingen. Mit als erstes fiel Cullens Sturmbolter, der Klaue des Tyrann, zum Opfer. Das Ding wurde ihm quasi aus der Hand getrennt und in mehrere Teile zerlegt. Und nur das Scorpions Blade, das Schwert, welches der Ordensmeister der Red Scorpions führte, konnte den blitzschnellen Schlägen Hurons Paroli bieten. Mit wüstesten Verwünschungen durchbrach dieser letztendlich Cullens Verteidigung und fügte dem Ordensmeister Red Scorpions übelste Verwundung zu. Er riss halt seine Terminator-Rüstung auf und wirklich literweise Blut strömte über seine Rüstung und er war dem Tyrann wirklich quasi unterlegen, ne? Also normalerweise ebenbürtige Typen, aber Huron hat zwar einen toughen Kampf gegen den gehabt, aber ist doch mit überraschender Leichtigkeit am Ende durchgebrochen. Und Cullen fing dann aber an, den Huron zu provozieren, hat ihn wirklich übelst beschimpft und hat ihm quasi nochmal den Verrat unter die Nase gerieben. Und das hat den Huron dann so enorm provoziert, dass er halt tatsächlich seine Deckung so ein bisschen aufgegeben hat und so ein bisschen unbesonnener gehandelt hat. Er hat ihn zum Beispiel als Verräter bezeichnet und als falschen König, der nicht besser sei als ein Chaos Space Marine in Diensten der dunklen Götter, und wirft ihm vor, die Astral Claws, diesen einst so strahlenden Space Marine Orden, wirklich in den Verrat gestürzt und entehrt hat. Und daraufhin hat, wie gesagt, Lupf Huron, sag ich mal, so einen wunden Punkt offenbart, den Cullen direkt ausgenutzt hat. Und Cullen hieb dem Huron so heftig in die Flanke, also eigentlich ein Schlag, der diesen Zweikampf entschieden hätte. Das war wirklich ein richtig guter Hit, ein richtiger Blattschuss quasi. Jeder andere Astartes, selbst einer von Hurons Rang und Erfahrung, wäre halt zusammengebrochen. Aber der Tyrann hielt dem Ganzen stand und schüttelte die tiefe Wunde mit immaterieller Leichtigkeit ab, als wäre nichts gewesen. Daraufhin brach der Tyrann in tobendes Lachen aus und zerlegte Cullen und seine Terminator-Rüstung Stück für Stück mit jedem Hieb ein bisschen weiter.
Oh, das erinnert mich so ein bisschen auch wieder an etwas humoristischer, aber nichtsdestotrotz ebenfalls Stück für Stück und schwere Rüstung. Der berühmte schwarze Ritter bei Ritter der Kokosnuss.
Auf jeden Fall. Richtig gut. Richtig gute
ich Referenz. Ich spucke dir ins Auge und blende dich. Also ich vermute, die wüsten Worte von Carob Cullen fielen etwas, ich sag mal, fantasievoller aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn diese Maschine von einem Krieger in seiner Terminator-Rüstung in dieser wirklich Blut- und Schmauchgeschwängerten Umgebung fängt er auf einmal irre an zu lachen und zerhackt da quasi diesen Ordensmeister Red Scorpions. Das ist schon
ja, und da den Augen auch der anderen Red Scorpions, die ich denke mal auch ein wenig Bammel um ihren Chef hatten. weil da sind ja die Leibgarden irgendwie auch aufeinanderprallen.
Ja, richtig, richtig krass. Also das ist auch alles einfach wieder mal ein großes, großes Lob postmortem an Alan Bly für dieses wundervolle Buch. Das ist auch alles so gut geschrieben.
Und wieder mal ein Setting, was GW wieder eine unfassbar gute Box hat, sich durch die Finger rennen lassen. Ah, das wäre, weißt du so, oh, das wäre ein Gen.
Ja, aber ist auch gut für uns, dann müssen wir den Schrott nicht kaufen und können uns lieber an hervorragend designten und hübschen Astartes-Figuren von vielleicht Drittherstellern freuen und das Ganze nachbauen.
Total. Ah. Richtig gut. Genau, das fand auf jeden Fall unten auf dem Mond statt. Im Orbit hingegen sammelte sich die Flotte der Loyalisten inzwischen. Und dabei erfuhren sie natürlich herbe Verluste. Allerdings waren sie deutlich besser organisiert gegen den zahlenmäßig weit überlegenen Feind. Die Flotte der Sezessionisten hat sich nämlich durch die zum einen Opfer, wie zum Beispiel der Captain, der sich der Flotte oder den einzelnen ausbrechenden Schiffen entgegenstellt, oder andere Schiffe, die halt zerstört wurden zwar, aber die haben ja auch irgendwo ihren Nutzen gehabt, dadurch, dass die Flotte der Sezessionisten in die Länge gezogen wurde. Also die ersten, die Jäger, die Gierigen, kamen zuerst an, wurden aber in diesem Fall...
Ey, so gierig,
zu,
ey.
So gierig. Aber halt zu gierig. Und somit hatten natürlich die Loyalisten als nun organisiert... Und mit geballter Feuerkraft konnten sie halt tatsächlich große Teile der Sezessionistenflotte zerstören und sie sogar zum Teil aufreiben. Das heißt, sie konnten sich halt im Orbit behaupten und wurden nicht, wie anfangs befürchtet vom Admiral, dass sie halt einfach spielerisch überwunden werden. Captain Ryder hingegen entwarf einen tollkühnen Plan, um die verbliebenen Kräfte der Loyalisten von der Mondoberfläche zu retten, und lud alles, was er...
Noch einmal zu dieser Raumschlacht, ist wirklich auch nice beschrieben. Ich bin ja kein großer Fan von diesen Raumschlachten, weil sie irgendwie immer gleich sind, aber es ist schon kompakt geschrieben, was ich ganz nett finde, dass es nicht ganz so ausführlich gemacht wurde, aber es ist schon so, dass da viele Schiffe auch einfach ineinander geflogen sind, ne? Also das war schon ein ziemlich verzweifelter Kampf, ja, da oben. Und viele geile Raumschiffnamen auch einfach, ne? Wenn wir die, ich will jetzt diese Raumschlacht nicht zu explizit beschreiben, aber zum Beispiel der Strike Cruiser Godslayer, die Thoughts Hound, Sword of Orgon,
Godslayer,
The Throne of Blood.
Ich, weißt du was? Godslayer schreibe ich mir auf. Ich glaube, einer meiner Strike Cruiser der Minotaurs wird so heißen. Wie geil ist der Name denn bitte?
Ja, ich glaube, der ist von den Exorzisten. Ah,
Pech. Jetzt wird er. Jetzt ist es ja zerstört. Jetzt ist der Name frei.
Ja, stimmt. Nein.
Ja,
Der Godslayer hat auf jeden Fall die Thought Sound gerammt und hat dieses Reliktschiff in zwei Hälften gebrochen.
Autsch.
Und ja, ich bin mir aber bei dieser ganzen Beschreibung immer nicht sicher, auf welcher Seite das jeweilige Schiff steht. Das ist irgendwie nicht so richtig gut gemacht. Aber viele explodierende Antriebskerne, Atomexplosionen, alles, was das Herz begehrt.
Zum Leidwesen im Endeffekt vorwiegend, ich sag mal, von Huron, weil das ist ja nun mal sein letztes Aufgebot,
ja,
ne?
Ja, so, ja, und, ja. Absolut, ja. Ja. Da kommt nichts mehr nach.
Jedenfalls, der Captain Ryder, der lädt alles, was er irgendwie kriegen kann, an Thunderhawks auf die Boarding Decks und der Redeemer. Und die Redeemer, also von den anderen Space Marine Schiffen, die halt da mit in dem Konflikt zugange sind, alles, was irgendwie transportfähig ist oder halt so ein Sturm.
So, Redeemer ist auch, finde ich, immer ein toller Name für Raumschiffe. Redeemer muss ich an diese krasse an diesen Atomraketenwerfer von Unreal Tournament denken, der Redeemer hieß. Und früher in den Spawn-Comics, dieser Spawn aus dem Himmel,
ja,
der hieß ja auch der Redeemer.
Ja, also es ist auf jeden Fall
schönes Wort.
Es klingelt auf jeden Fall. Also es ist ein häufiger auftretendes, glaube ich. Müsste man mal tatsächlich googeln, um zu schauen, was da alles so bei rumkommt. Also auch Filme bezogen.
Ja, ja, ja. klingt auf jeden Fall, Englisch ist einfach eine sehr brachiale Sprache, was sowas angeht. Das klingt einfach immer hart.
Ja, das hörst du ja auch schon irgendwie, beispielsweise so, wenn du Deutschland hörst, ne, Polizei, und in England oder in Amerika, Corps. Das ist halt, ne, das ist schon ja. Unterschied.
Ja, ja. Also Redeemer auf Deutsch wäre der Erlösergott, ist der Redeemer-Gott. Oder halt der Erlöser oder der Heilsbringer. Das ist schon brutal.
Fieses.
Passt auf jeden Fall zu den Exorzisten.
Absolut. Und dieses Schiff eignet sich halt hervorragend als Rambock. Und zwar soll nämlich die Redeemer zum Planeten oder zu dem Mond durchbrechen. Und dann mit Hilfe der extra auf die Redeemer gebrachten Thunderhawks, die alle noch irgendwie zur Verfügung stehen, sollen nämlich die verbliebenen Streitkräfte auf dem Mond gerettet werden. Auf irgendeine Art und Weise. Parallel, sei es jetzt durch die Turbulenzen, die da halt in dem Raum stattfinden, aufgrund von aufeinanderprallenden Schiffen, der Geschosse, der Lanzen, die abgefeuert werden, oder aber auch Störsignalen, die Sezessionisten einsetzen. Es gibt keine Art von Vox-Kommunikation zu den Loyalisten auf dem Mond. Und somit schaffen es, ohne halt jetzt Vox-Kommunikation, allerdings die Skriptoren Severin Loth und der Red Scorpions und Taylor der Exorcists, die beiden bündeln ihre Kräfte,
Ich glaube, das haben sie mit Hilfe eines rituellen Tanzes gemacht. Meine Theorie.
Ja, natürlich. Aber
Riverdance-mäßig.
So Bison-Fellkopf oder so tragen die nicht dabei, oder?
Nee, ich dachte mir an so eine Art, so eine Choreografie wie bei Dragon Ball Z, wenn ich das oder so.
Großartig. Auf jeden Fall schaffen sie es mit Hilfe dieses Tanzes. Vielleicht ist auch der Tanz so abstrus mit in diesem Konflikt,
ey, dass die halt. In Bezug auf weibliche Kustodes, everything is Kanon. Also, wenn ich sage, die haben da einen rituellen Tanz durchgeführt. Mit Fingerspitzen aneinander schlagen und Energiefeldern produzieren, dann ist das.
Absolut. Nee, und ich meine ja auch, vielleicht war nicht der Fokus, die wollten ja eigentlich eher ihre Psi-Kräfte bündeln, aber vielleicht haben sie halt durch ihre Choreografie so ein Eye-Catcher provoziert, dass halt alle im niederen Orbit genau dahin geguckt haben. Und die haben halt, die eine Hand berührte den anderen und die anderen beiden zeigten auf einen Punkt. Und das waren tatsächlich dann die neuen Evakuierungskoordinaten.
Turn around, right on. Every now and then I get a little bit lonely. Und dann, pew, pew. Ja, ich kann mir das gut vorstellen.
Also ich denke, es kann auch nur so gewesen sein. Also es ist einfach, alles andere ist nicht wirklich logisch.
Ich glaube auch, es lief von Bonnie Tyler, Total Eclipse of Your
Heart. Vielleicht haben die das ja dabei gesungen.
Im Hintergrund.
Oh.
Das glaube ich.
Okay.
Es ist ein super Duett auch einfach zwischen zwei Astartes-Psykern, um ein rituelles Supersignal zu erzeugen. Weil der Song ist auch super powerful.
Absolut. So. Oh, eigentlich müsste ich den auf die Playlist packen. Ist der schon drauf?
Ich glaube, der ist schon drauf. Während du weiter
Ich hatte zwar schon anderen, aber ja. Auf jeden Fall, genau. Die ermittelten oder konnten sich halt der Flotte mitteilen. Und neue Koordinaten für eine Evakuierung übersenden. Die Redeemer trieb halt alles irgendwie in irgendeiner Form in ihre Schilde, damit sie durchbrechen konnten und flogen bis in die Atmosphäre des Mondes. Und dadurch, dass sie halt so überraschend auf einmal wieder im Orbit auftauchten, hatten die Orbitalkanonen auf Critias Secundus. Die waren völlig überrascht worden und wurden zerstört und konnten halt auch nicht, wie gesagt, die Redeemer ausschalten. Parallel stiegen Dutzende Thunderhawks auf und krachten aus dem Bug der Redeemer raus und stürzten sich auf den Planeten zu den Evakuierungskoordinaten und sammelten fast zwei Drittel der Loyalistenkräfte unter schwerem Beschuss ein, unter anderem sogar den tödlich verwundeten Carob Kahlen, der durch seine Leibgarde...
Ja, der wurde quasi in Müllsäcken und 20 Liter Baueimern von der Planetenoberfläche getragen.
Wie gesagt, wie bei Ritter der Kokosnuss, so ein Torso. Oh, Mann. Ja. Naja, und stimmt,
es kann... Also, Wer sich gewundert hat, warum es von Carob Kahlen zwei Modelle gibt, nämlich einmal in Terminator-Rüstung und einmal als Cyborg, der weiß jetzt warum.
Und übrigens, das kann ich mir auch genauso vorstellen, weil also bei Ritter der Kokosnuss ist es nicht erklärbar. Der müsste ja eigentlich sterben und ausbluten. Aber bei einem Carob Kahlen, dem man Arme und Beine abhaut, das ist ja Astartes-Physiologie, da hört er auf zu bluten. Sehr logisch.
Absolut, da ist einfach alles anders.
Mit letzter Kraft schafften sie es, wie gesagt, fast zwei Drittel der Loyalisten zu retten. Und unter zusammenbrechenden Schilden schwang sich die Redeemer wieder in die Leere und entfloh dem Mond. Nahezu keiner der evakuierten Space Marines an Bord war unversehrt geblieben. Also jeder hatte irgendeine Art von körperlichen Schaden davongetragen.
Richtig, richtig krass. Also richtig gute Schlacht auf jeden Fall. Und die Invasion von Piräus war für beide Seiten Sieg und Niederlage zugleich. Also die planetare Schlacht haben natürlich die Sezessionisten gewonnen und sie haben den Ordensmeister und Anführer der Loyalisten, also Ordensmeister Red Scorpions und Anführer der Loyalisten, Oberbefehlshaber Carob Kahlen außer Gefecht gesetzt. Und die Schlacht in der Leere war natürlich ein Sieg für die Loyalisten, indem sie die letzte Sezessionistenflotte vernichtet haben.
Oder?
Ja, oder. Piräus besiegelt somit das Schicksal des Tyrannen. Aber ein in die Ecke gedrängtes Tier sollte niemals unterschätzt werden. Und das Einzige, was noch bevorstand, war die Belagerung von Badab selbst. Und damit entlassen wir euch nach dieser fulminanten Folge und wenden uns der Playlist.
Jawohl.
Hui, ich bin jetzt ganz aus dem Häuschen. Das haben wir echt schnell runtergeschmettert. Schon wieder so eine Stunde die Folge. Finde ich perfekt, wirklich. Fand ich letztes Mal schon richtig geil. Das sind wirklich snackable Folgen. Das ist eine schöne Sache. Und ja, mich freut das, wenn das nicht so eine Marathon-Folge
ist. Ja, dafür können sich unsere Zuhörer auf eine 3- bis 4-stündige erste Titan-Folge freuen. Also das ist so mein großes Heeresziel. Titanen sorgen für große Folgen. Naja.
Sehr gut.
Ja, ich hätte tatsächlich auch für die Playlist was zur, naja, im Rohr, könnte man sagen. Und
ja, dann
raus damit.
Präsente doch mal, mein Lieber.
Und zwar von Billy Talent, Surprise, Surprise.
Surprise, Surprise.
Jeder weiß.
Finde ich richtig, richtig gut. Billy Talent, Alter. Ich habe gerade an Billy Idol gedacht, aber ich muss zurückziehen, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, habe ich live gesehen, aber Billy Talent habe ich tatsächlich nie live gesehen. Das war immer so eine Band, die ich als Jugendlicher immer so ein bisschen belächelt habe. Habe immer so gedacht, wer sowas hört, come on, ist nicht real. Heute weiß ich das durchaus zu schätzen.
Kann man mal machen.
Bin doch offen für solche tollen Bands.
Ja, ich dachte mir vor allem,
Solche
wenn Huron Bands eine Überraschung startet, dann können wir das da locker raufsetzen.
Ja. Und in dem Sinne möchte ich auf die Liste hauen, aufs Maul von Eldorno.
Hört sich gut an.
Das passt auf jeden Fall zu den, das passt, ist, glaube ich, ein gutes Motto einfach generell für Warhammer 40.000.
Sowas von. Wenn ich am Verlieren bin, tue ich genau das mit meinem Gegner, damit ich am Ende doch wieder gewinne.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Tabletop-Dritte
Halbzeit. Total. Deswegen stehen ja immer noch irgendwelche Metallminiaturen bei mir im Regal. Also die werden nicht auf dem Dachboden stehen.
Einfach so einen alten Cyborg in eine Tennissocke über dem Kopf wirbeln und direkt in die Fresse schlagen. Solche Szenen erwarten euch auf jeden Fall auf dem Sommerfest der Tabletop-Freibeuter.
Ja, ich werfe mit Metallschwarm-Tyranten.
wo wir dann am Spieltisch stehen und da könnt ihr unsere Homebrew Regeln für Tyrant's Legion bewundern. Das werden wir da präsentieren. Ich werde mit meinen Star Fandoms aufmarschieren und dem Ganzen Paroli bieten. Wir werden sehen, was da passiert. Da hatten wir gerade eine Wochenshow drüber. Wir sind ganz aus dem Häuschen. Und entlassen euch so in die Nacht. Ich möchte einmal noch kleine Anmerkungen in eigener Sache. Am 9.6. sind Europawahlen. Denkt dran. Guter Hint.
Unbedingt.
Genau. Macht was Sinnvolles damit, mit eurem Kreuz vor allen Dingen. Und wenn ihr dann noch Beratung braucht, Wohlstand für alle, ein wundervoller, normalerweise Wirtschaftspodcast, hat Wahlprogramme der großen Parteien zur Europawahl auseinandergenommen und analysiert das so ein bisschen. Das finde ich sehr, sehr erhellend. Und das möchte ich einfach nur mal so mit auf den Weg geben. Ist ja bald soweit und ist ja auch für den einen oder anderen eine wichtige Sache. Kann auch jeden Nichtwähler verstehen, aber nur mal so, kann man auf jeden Fall machen. Und Wohlstand für alle hat auf jeden Fall einen guten, ich würde es nicht Ratgeber nennen, aber die analysieren das schon recht knackig. Und ich finde, man kann Olo und Wolfgang immer gut zuhören.
Jawollo.
Ja, hast du noch was zu sagen? Glorreiche letzte Worte, bevor wir uns in dieses Vatertagswochenende hier verabschieden.
Ich freue mich einfach auf jetzt schon die nächste Folge. Für euch da draußen dauert es natürlich noch länger. Wir haben heute Mittwoch, aber ich werde mit Nils und Dennis schon nächsten Sonntag eine nächste Aufnahme machen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Also das ist so ein Herzstück von mir durch auch mein aktuell sehr beliebtes Legions Imperialis. Ich freue mich auf unsere erste Titan-Folge. Die kommt dann somit halt auch zu euch. Ja.
Bin gespannt. Ja, aber in diesem Sinne bei euch, wenn ihr die Folge zum Release hört, ist gerade Freitag und dann wünschen wir natürlich ein wunderschönes Wochenende und beehren Sie uns bald wieder.
Bis denn.
Over. Ciao.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Wahre Marktstrom-Komplex.